Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Guten Tag, Henrik.
Ich habe gestern Kirschen gekauft aus Spanien.
Oh, du Böser.
Ja, obwohl die waren lecker. Oder sind noch lecker. Also die waren überraschend lecker. Sonst sind es also frühe Kirschen immer so ein bisschen säuerlich, aber es waren Süßkirschen. Sehr lecker. Jetzt, ich meine, du bist ja oder du forschst ja schon viele Jahre an regionaler Wertschöpfung und regionalen Wertschöpfungsketten.
Ja.
Und du jetzt sagst du, ich böser. Habe ich jetzt was Böses gemacht?
Kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Im Sinne der spanischen Farmer wahrscheinlich was Gutes, im Sinne des spanischen Grundwassers wahrscheinlich nichts Gutes und im Sinne der deutschen Obstbauern im Zweifelsfall auch nichts so besonders Gutes.
Wobei, haben ja noch keine Konkurrenz mit den spanischen Kirschen, oder?
Nee,
weil die deutsche Kirsche noch gar nicht reif ist.
Hättest du lieber deutsche Erdbeeren gekauft und die Kirschen dann gegessen, wenn die Kirschen hier in Deutschland reif sind.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber die sahen so gut aus, also waren sehr lecker. Ja, aber jetzt die Frage, warum habe ich jetzt dem deutschen Landwirt etwas nicht so Gutes getan?
Ja, ich glaube, es macht Sinn. Du hast ja eben schon gesagt, ich beschäftige mich in so einem kleinen Forschungsteam seit Jahren mit dem Thema regionale Wertschöpfung, weil ich es total spannend finde. Es gibt ganz viele Motive, warum das ein spannendes Thema ist. Da ist logischerweise die ganze Nachhaltigkeitsbewegung ein interessantes Thema, weil insbesondere regional erzeugte Produkte in der Regel einen wesentlich kleineren CO2-Fußabdruck haben. Die Kirsche, die du jetzt lecker fandst, die ist natürlich aus Spanien mit irgendeinem LKW hierher gekarrt worden und hat allein deshalb einen schwereren CO2-Rucksack mitgebracht. Hm. Dann gibt's den Megatrend Globalisierung und Urbanisierung. Das ändert ja, da musst du nur nach Mecklenburg-Vorpommern gehen oder in viele, oder auch in der Westpfalz. Ja. Was passiert denn gerade? Es gibt auch in Deutschland ganze Regionen, die so ein bisschen veröden. Ja, das gibt es ja nicht nur in irgendwelchen Entwicklungsländern oder so, sondern die Leute zieht es massiv in die Städte und dafür veröden ländliche Regionen, die aber eigentlich ja ganz wichtig sind, weil in den ländlichen Regionen, wenn wir jetzt insbesondere auf Lebensmittel und so schauen, in unseren Regionen dort viel passiert. Und ich war vor einiger Zeit mit dem IFAS, mit dem Institut vom Campus in Mecklenburg-Vorpommern, und da hat mir ein Bürgermeister dort erzählt, das ist schon ein paar Jahre her, dass es da Diskussionen gibt, die ein bisschen erschreckend sind, aber wirtschaftlich durchaus ihre Berechtigung haben, ob man überhaupt bestimmte Orte infrastrukturell im Hinblick auf Straßen oder was weiß ich, Energieversorgungsinfrastruktur überhaupt noch weiterentwickeln sollte. Da sind die Leute heute schon alle alt und die Jungen sind alle weg. Und lohnt sich das überhaupt noch? Das heißt, wir lassen Regionen verkommen. Und warum gehen die Jungen weg? Weil halt dort keine Wertschöpfung stattfindet. Und Wertschöpfung ernährt halt man nun mal die Leute. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Demografie und Migration als einen riesengroßen Trend. Und auch der ändert ja unsere Wertschöpfungsstrukturen. Und die regionale Wertschöpfung, also die Idee, die dahinter steckt, die adressiert ganz viele dieser Themen, weil sie hilft uns, ein bisschen zu begreifen, welche wirtschaftlichen Maßnahmen oder auch wirtschaftspolitischen Maßnahmen, mindestens genauso wichtig, helfen, diesen Trends irgendwie, insofern es negative Trends sind, entgegenzuwirken. Und das muss man halt irgendwie messen können. Allen erscheint das total plausibel. Klar, das ist gut, wenn irgendwo in einer bestimmten Region Wertschöpfung ist. Und eigentlich fühlt sich's auch gut an, wenn man Produkte kauft, die hier produziert worden sind. Ja, die von hier kommen, das fühlt sich subjektiv gut an, aber wir können sie ja gar nicht richtig begreifen und vor allem können wir es auch nicht durch Fakten beurteilen. Das ist ein Riesenproblem. Und dieser Trend im Übrigen, der produziert schon viele Probleme. Ich halte relativ oft Vorträge darüber, da habe ich immer ein ganz plakatives Beispiel. Es gab vor vielen Jahren, gab es in Deutschland eine sehr, sehr starke Textilindustrie. Da unten in Schwaben und so, da gab es richtige Baumwollspinnereien. Das klingt heute fast ein bisschen absurd.
Ja.
Aber Deutschland war mal ein sehr starker Player in der Textilindustrie. Und es gab nicht nur Baumwollspinnereien und Nähereien, sondern es gab logischerweise auch Ausbildungsstrukturen für diese Berufe. Es gab Maschinenbauunternehmen, brauchst nur nach Kaiserslautern gucken.
Ja.
Da war einer der Weltmarktführer für Nähmaschinen. Und wenn man anfängt, die bestimmte Wertschöpfungsstrukturen aus einer Region, zum Beispiel der Region Deutschland, herauszunehmen, geht nicht nur die T-Shirt-Produktion verloren, sondern dann gehen ganze Wertschöpfungsketten verloren, die, das behaupte ich jetzt, nur ganz, ganz schwer oder gar nicht überhaupt wieder herstellbar sind. Das alles wieder aufzubauen, was in Strukturen über Jahrhunderte teilweise gewachsen ist, ist ja gar nicht möglich.
Ja.
Und bei einem T-Shirt, das war heute sowieso, also nicht wir, aber es gibt ja schon einen Haufen Leute, die gehen für 5 € zum Primark und kaufen sich da ein T-Shirt. Da wissen wir, gut, das ist halt jetzt irgendwo in Bangladesch unter komischen Bedingungen hergestellt worden. Das juckt vielleicht manche gar nicht so arg.
Ja.
Das wird aber dann problematisch, wenn es tatsächlich um Existenzthemen geht, um Lebensmittelproduktion. Wenn ich diese Forschungsprojekte bearbeite, dann oft im Kontext von Lebensmitteln, weil ich finde, dass es da ganz besonders wichtig ist.
Ja.
Und regionale Wertschöpfungsideen werden auch oft benutzt, um öffentliche Förderung zu rechtfertigen. Ein Beispiel, wenn irgendein Ex-Tagebau renaturiert werden soll oder so. Da findest du dann Gutachten, die von dem Renaturierungsprojekt, was zig Millionen Euro kosten wird, die regionalen Wertschöpfungsbeiträge ermittelt, um zu zeigen, wenn wir das machen, wenn wir das viele Geld hier in die Hand nehmen, dann bringt das ganz viel und dann wird das die Region prosperieren lassen.
Ja.
Ja, was es immer braucht und was es leider nicht gibt, ist irgendein Konzept, wie man das messen kann, so dass man es beurteilen kann.
Okay.
Und da muss man sich halt an erster Stelle fragen, was ist überhaupt Wertschöpfung in einer sozusagen wirtschaftswissenschaftlichen Theorie? Das heißt einfach Werte generieren. Das heißt, wir transformieren Inputs in Outputs mit höherem Wert. So entsteht Wertschöpfung. Hm. Und Wertschöpfung kann man als einer mikroökonomischen, also unternehmerischen Perspektive, aber auch einer makroökonomischen Perspektive betrachten. Das ist zum Beispiel der Beitrag zu unserem Volkseinkommen, zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine Wertschöpfung. Wenn man alles, was wir von anderen Ländern bezogen haben, abzieht, ist das, was dann übrig bleibt, das, was in Deutschland wertgeschöpft wurde. Oder bei einem Unternehmen, da sage ich, den Gewinn, den das Unternehmen macht, plus Personalaufwand, plus Gemeinerträge, das sind Steuern und Abgaben, die das zahlt, plus Kapitalerträge, also Zinsen, die an irgendjemanden gehen und vielleicht noch die Margen, die andere regionale Unternehmen damit machen, dann haben wir ein Wertschöpfungskonzept. Und dann gibt es noch Wertschöpfung, die man aber wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so ganz leicht messen kann. Es gibt ja auch qualitative Wertschöpfung, was weiß ich, den Sinn von Qualifikation und Arbeit, also dass wir eine Wissensgesellschaft sind, dass wir die Umwelt und die Natur schützen, ja, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir heute Entscheidungen treffen, die auch generationengerecht sind. Das zu quantifizieren ist nicht möglich, aber ich habe es mir mit einem Kollegen vorgenommen, diesen ersten Teil mit einem Regionalbezug zu quantifizieren und da haben wir Modelle entwickelt und es macht auch total viel Spaß. Da sind wir noch am Anfang einer Reise, muss man schon sagen. Aber das ist eine interessante Reise und es wird immer konkreter. Ja? Und was machen wir da? Wir messen einfach bezogen auf ein bestimmtes Unternehmen, wie viel regionaler Wert entsteht. Eins der ersten Unternehmen, für das wir das mal ganz konkret berechnet haben, war eine Bäckerei in Münster. Und deswegen greife ich immer wieder das Bäckerbeispiel auf.
Das ist greifbar.
Das hat sich total verhaftet bei mir. Ja. Musst dir vorstellen, gehst in eine Bäckerei und kaufst dir ein Brot. Ja. Und dann kann man sich ja überlegen, hat dieses Brot hier in dem Ort, wo du es gekauft hast, zur Wertschöpfung beigetragen? Wenn das ein regionaler Bäcker ist und nicht irgendeine internationale Bäckereikette, die in irgendeinem anderen Ort eine große Industriebäckerei stehen hat, wo jede Sekunde 10.000 Hörnchen rausfliegen, die dann hierher gefahren werden, sondern wenn das wirklich eine Bäckerei vor Ort ist, so stellen wir uns jetzt mal vor, die auch noch von einer Mühle um die Ecke das Mehl bezieht und die Mühle das Getreide auch von um die Ecke bezieht, dann schafft die schon ganz, ganz viel Mehrwert, weil dann beschäftigt die Bäckerei einen Müller und bezahlt die Mühle und die Mühle bezahlt den Getreidebauern und die Bäckerei beschäftigt vielleicht Mitarbeiter, die um die Ecke oder im gleichen Ort wohnen und durch die Werte, die bei der Bäckerei geschöpft werden, ihren Einkommen verdienen und Miete bezahlen und wiederum Konsumausgaben machen und so weiter. Und das kann man ja irgendwie messen. Also wie viel Gewinn entsteht beim Bäcker? Was zahlt der an seine Mitarbeiter? Was zahlt der für Vorleistungen an andere Unternehmen, die irgendeine Spedition oder was weiß ich? Aber vielleicht muss man auch davon abtrennen, was hat der für den italienischen Hightech-Backofen bezahlt, der aus der Nähe von Mailand gekommen ist? Das war dann garantiert keine regionale Wertschöpfung. Oder was hat er für den Mohn oder die Kürbiskerne bezahlt? Oder die Parmesanstreusel, die auch nicht aus der Region hier gekommen sind. Das muss man halt abtrennen, Stück für Stück, und muss sozusagen das Unternehmen in seine Einzelteile zerlegen. Und das kann man machen. Das ist irre aufwendig. Machen natürlich heute Computer, das ist ja klar. Aber wir gehen dann vor und nehmen uns die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens und gucken da noch ins Detail und nehmen uns von einem Unternehmen jeden einzelnen Buchungssatz eines Geschäftsjahres.
Okay.
So, als BWLer sind das sind Tausende. Zigtausende von Buchungssätzen. Aber
das heißt, ganz kurz zum Verständnis, das heißt, das ist auch der Verkauf jedes einzelnen Brötchens, das dann über die Ladentheke geht. Und das ist dann ein Buchungssatz, oder?
Ja, wenngleich der Verkauf gar nicht interessant ist. Weil der Umsatz, den brauchst du gar nicht.
Ach so, okay.
Sondern du brauchst ja nur alles andere außer dem Umsatz.
Okay.
Weißt du brauchst den Gewinn, den kann man leicht ermitteln. Und bei dem Gewinn kannst du auch feststellen, ob der regional ist. Wenn das ein Bäcker ist, der in deinem Kaff wohnt, dann bleibt der Gewinn in deinem Kaff.
Ja.
Dann macht der Bäcker vor Ort den Gewinn. Wenn der Bäcker vor Ort sein Unternehmen finanziert hat mit einem Kredit von der Sparkasse Trier, dann macht die Sparkasse Trier den Zinsgewinn. Bleibt in der Region. Wenn er das alles gekauft hat, die ganzen Zutaten, von Bauern im Umfeld Trier, bleibt das in der Region. Und wenn er sagt, ich stelle sowieso nur regionale Leute ein, was ja irgendwie bei manchen Geschäften auch naheliegend ist, weil die Leute ja nicht 10 Stunden fahren, um auf Arbeit zu kommen, dann bleibt das auch in der Region. Das heißt, das kannst du überall in jedem Buchungssatz messen. Sobald du eine Postleitzahl hast, verbindet sich damit ein GPS-Code. Und dann kannst du sozusagen wie so Kreise ziehen und kannst sagen, okay, oder Postleitzahlengebiete, da gibt's ganz viele verschiedene Varianten und du kannst sozusagen eine Entfernung zu der Bäckerei messen für jeden Buchungssatz.
Ja, okay.
Wenn du den Geschäftspartner hast, den Kreditor, der es geliefert hat, oder der Mitarbeiter, dann musst du nur wissen, wo der wohnt, oder was weiß ich, die Bank, wo die ihren Sitz hat. Und dann kannst du das Line für Line, kannst du ausrechnen, ist das jetzt regional oder ist es nicht regional? Und so kannst du die Gewinn- und Verlustrechnung spalten in einen regionalen Teil und einen überregionalen Teil. Und dann muss noch geklärt werden, was ist eine Region? Ja? Was ist denn für dich eine Region?
Will ich jetzt die klassische Antwort geben, kommt drauf an.
Wann ist für dich was regional? Ich meine, wenn du ein echter Globetrotter bist, hast du ja jetzt womöglich globale Kirschen gegessen gestern.
Ja, also regional würde ich sagen, wenn das jetzt hier, ich sag mal, aus dem Landkreis, das wäre für mich schon eine. Ich glaube, das wäre jetzt immer so eine Grenze. Der Landkreis, ich glaube, die Gemeinde selber wäre ein bisschen zu klein. Das wäre schon eine sehr, also ich glaub, so eine Wertschöpfung geht gar nicht mehr, dass das jetzt in so einer. In so einer ländlichen
Region. Weil vielleicht in so einem Dorf auch gar nichts groß mehr hergestellt wird. Ja?
Genau. Eine Stadt geht vielleicht schon, wobei da hast du natürlich dann hast du natürlich die Landwirte nicht mehr. Ich würde mal sagen, dass.
Also du hast jetzt impulsiv, deswegen habe ich gefragt, in einer formalen Struktur gedacht. Du hast jetzt gesagt Landkreis.
Genau.
Das kann man natürlich, man kann Regionen nach Formalkriterien trennen. Kann sagen, mhm, Rheinland-Pfalz, Landkreis Trier oder Stadt Trier oder Deutschland. Ja. Ja, das, ja, das grenzt Regionen ab. Du, ja, kannst aber auch mal sagen, regional ist alles, was nicht weiter als 50 Kilometer ist.
Mhm. Klar.
Und du kannst aber auch was ganz anderes sagen. Du kannst sagen, was weiß ich, regional ist etwas, wo dieses typische, was weiß ich, Märzenicher Bier gebraut wird. Das ist die, mhm, typische oberpfälzische Bierregion. Ich sage jetzt irgendwelchen Quatsch. Ja. Ja. Es gibt ja, ja, auch kulturelle Landkreise.
Naja, klar.
Und das alles kannst du abtrennen, wenn du so einen Postleitzahlenindex hast. Kannst du, mhm, zupuzzeln. Und das machen wir. Und dann kann sich jeder wünschen, was für ihn regional ist. 10 Kilometer, 500 Kilometer, Rheinland-Pfalz oder eine Stadt oder ein Landkreis oder halt ein soziokultureller regional.
Ja. Wobei, ganz kurz, mein, da kommt es ja wahrscheinlich auch aufs Produkt an. Ne? Jetzt ist, ja, ein Brötchen, genau, also beim Bäckerkaufer, da habe ich vielleicht einen Umkreis von 20, 30, 40 Kilometer, genau, wie weit dann der Landwirt weg ist. Wenn ich jetzt mal an das Produkt, ich weiß nicht, Auto denke, ne, da würde ich sagen, ja, ein regional gefertigtes Auto, mindestens mal in, nee, Deutschland, vielleicht, ja, dann in der Europäischen Union. Dann würde ich sagen, dann habe ich ein regionales Auto gekauft.
Ja. Ja. Ja, also auch, genau, es kommt aufs Produkt an und es kommt vor allem auf die Größe des Unternehmens an.
Ja, ja, klar.
Ein großes Unternehmen kann nicht in einer engen Region agieren. Es kommt ja Quatsch bei raus. Hm. Aber das kann man mit diesem System alles einstellen und auf diese Art und Weise berechnen wir den regionalen Wert, die regionale Wertschöpfung eines Unternehmens. Kannst du sagen, mhm, großer oder kleiner Kreis? Und dann sagst du, so viel ist regional. Und dadurch entsteht ein echt cooles Instrument, weil es ist messbar in Euro. Das ist uns allen nah. Das verstehen die allermeisten. Mhm. Also es gibt viele regionalen Wertschöpfungskonzepte, die messen so qualitativ in Spinnennetzdiagrammen oder so.
Ja, ja.
Aber ganz ehrlich, da guckst du drauf, das versteht ja gar keiner.
Ja.
Aber wenn du das, was weiß ich, ich mache das am Beispiel meines so Standardvortrags, mache ich das immer mit einem Butterbrot, das mit Schnittlauch bestreut ist.
Hm.
Da kannst du sagen, Brot, Molkerei und Landwirt. Und, hm, je nachdem, was da drauf ist und wo es herkommt, wie regional, wie viel Prozent oder wie viel Euro regional ist dieses Brot? Sowas kann man wirklich messen mit einem überschaubaren Aufwand und vor allem, und dafür setzen uns wir auch ein, wir arbeiten ja mit existierenden Daten. Die Buchung macht jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet. Also die Daten, ja, liegen ja schon da. Man muss sie nur richtig auswerten. Und sowas passiert ja heute alles mit Software. Ja, also es, ja, ist gar kein riesengroßer Schritt, Buchhaltungssoftware, um solche Aspekte zu ergänzen.
Okay, ja klar.
Und dann könntest du sozusagen diese Spaltung, die wir kompliziert manuell machen, ja, also nicht manuell, da rechnet da keiner mit dem Taschenrechner, aber es muss halt für jedes Unternehmen machen, aber man könnte schon Automatismen dafür einführen. Und dann könntest du relativ fair messen, ob ein Unternehmen in diesem Sinne hohe regionale Wertschöpfung hat und nicht. Und nach einem Vortrag kam ein Wirtschaftsförderer auf mich zu und hat gesagt, also Herr Kümmert, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann ist das, was Sie hier erzählen, doch eigentlich die einzig richtige Grundlage für die Verteilung von Subventionen. Da habe ich gesagt, genau, Sie haben es kapiert. Hm. Weil wenn, also eine Strukturförderungssubvention, ja, darum, ja, geht's. Das heißt, wenn jetzt irgendein Wirtschaftsförderer sagt, ich will aber, dass Birkenfeld jetzt mal auf die Beine kommt und prosperiert, dann wird heute entschieden, dann werden Unternehmen legen dann Businesspläne vor und sagen, ja, wir haben 10 Mitarbeiter und wollen auf 15 oder so und wunderbar, dann gibt's Subventionen. Aber eigentlich müsste ja das Unternehmen Subventionen bekommen, was in dem Sinne die höchste Wertschöpfung für die Region, um die es geht, generiert. Und deswegen, hm, braucht man Messinstrumente. Das ist für politische Akteure eine perfekte Entscheidungsgrundlage. Es muss halt nur ein bisschen durchsickern und bekannt werden. Dafür setze ich mich auch immer ein. Es ist auch ein cooles Steuerungsinstrument für Unternehmen, weil es gibt ja durchaus Unternehmen, die ganz bewusst Regionalität in ihrer strategischen DNA haben.
Ja.
Die Bäckerei, die ich eben zitiert habe aus Münster, die sagt, wir wollen das regional stärkste Unternehmen hier sein. Und die wollte wissen, wo kann sie besser werden? Die sagt, rechne mir das aus und zeig mir, wie gut ich bin. Ich glaube, ich bin schon sehr gut. Und zeig mir, an welchen Hebeln ich noch stellen kann, mich noch besser werde. weil sie, es gibt auch viele Unternehmen, die wollen ihrer Region was Gutes tun. Die sagen, hier ist meine Tradition, hier ist meine Wurzel. Mein unternehmerisches Handeln soll dieser Region zugutekommen. Siehst du ja bei Herrn Schwarz von Lidl, ja, was der in Heilbronn und Umgebung wuppt, das ist beeindruckend. Klar. Das macht er ja als Lokalpatriot. Also dieses Denken gibt es. Und zuletzt ist sowas auch sehr, sehr cool und wichtig für Konsumenten. Weil, was passiert heute? Geh mal in den Supermarkt, den Apfel, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, wo dann dran steht, ich bin von hier, wo keiner so genau weiß, wo hier ist. Ja.
Ja.
Aber eigentlich gehört doch da ein Etikett dran, das dem Konsumenten auf eine ganz transparente, faire und vor allem für die Mehrheit der Konsumenten auch transparenten Art und Weise erklärt, das ist ein regionales Ding hier. Und das, was berechnet wird, muss auch vertrauenswürdig sein. Weil wenn es natürlich berechnet wird von dem, der gern will, dass alle das regional finden, ja, dann ist es ja vielleicht auch nicht so gut. Da habe ich auch ein Beispiel. Ich habe mal eine ganz große Wertschöpfungsanalyse für ein ganz, ganz, ganz großes Unternehmen gemacht. Die machen 14 Milliarden Euro Umsatz und habe ich für einen Geschäftsbereich das gemacht. Und die waren sich sicher, dass sie die Superhelden sind, was Regionalität betrifft. Und ich glaube, die haben uns nur damit beauftragt, um einen wissenschaftlichen Stempel zu bekommen, um das dann mit breiter Brust vor sich hertragen zu können.
Okay, ja.
Leider ist rausgekommen, dass die gar nicht so toll sind. Und dann waren sie ganz bemüht, dass wir das bloß nicht an die große Glocke hängen. Ja? Also dafür ist es halt gut. Ja? Und was braucht es, um da gute Analysen zu machen? Ich finde, eine Wertschöpfungsanalyse kann nur ein Unternehmen betreffen. Das Unternehmen ist die wertschöpfende Einheit. Du kannst nicht eine Wertschöpfungsanalyse für ein Bundesland machen. Wie will denn das Land Rheinland-Pfalz eine Wertschöpfungsanalyse machen? Das ist totaler Quatsch. Das ist die Summe der Unternehmen im Rheinland-Pfalz. Wir haben in Deutschland halt nur unternehmerische Aktivität als Grundlage von Wertschöpfung. Und wenn du Wertschöpfungsanalyse machst, musst du dir Unternehmen angucken. Es muss super objektiv sein und wenig so Einschätzung, qualitativ, hoch und niedrig, 3 Punkte, 2 Punkte. Und es muss, damit es die Leute gut finden und glauben, muss es total leicht zu interpretieren sein. Und das hat nachher ja auch was mit Kommunikation zu tun und dass wir manifeste Größen benutzen und so ein Zeug. Ja.
Mal eine Frage, Christian. Du hast zwischendurch mal die Konsumenten ins Spiel gebracht.
Ja.
Aber ist das nicht das Problem? Ich meine, wie du ja sagtest, ne, da werden ja dann, ich sag mal, auch Emotionen, auch im Bereich des Marketings geweckt. Hier, ich kaufe die regionale Milch vom Milchbauern um die Ecke, der das im Supermarkt anbietet. Wir hatten jetzt letztens, hatten wir eine Veranstaltung, da hat dann von der Hochschule Trier der Kollege Wolfes, der Professor für Mode ist, erzählt, du hast ja gerade auch gesagt, eine Textilindustrie, es gibt ja quasi keinen deutschen Hersteller, ich glaube Trigema sind, glaube ich, die einzigen, die in Deutschland fertigen, alle anderen sind weg. Und ich hatte gerade nochmal schnell nachgeguckt, selbst die Maschinenbaufirmen, also es gibt eine Reutlinger Firma Stoll, die Strickmaschinen herstellen, also da auch weltweit führend sind, auch die sind jetzt insolvent, also das ist quasi die nächste Stufe der Unternehmen, nämlich die, die die Maschinen herstellen, kriegen jetzt ein Problem, weil sie ihre Absatzmärkte verlieren. Ja. So, das heißt also, und also was der Kollege Wolf ist, mit dem muss ich auch nochmal hier so eine Podcast-Runde machen, der sagte halt, am Ende zählt halt nur Fast Fashion. Das sind also Millionen Tonnen an Kleidung, die weggeworfen werden. Und beim Fleisch, ich meine, auch da gibt es ja diese Kategorisierung, ne, wie das Tierwohl ist. Auch da, ne, am Ende geht der Kunde ganz, ganz häufig auf das günstigste Produkt und achtet nicht, also sicherlich gibt es genug Menschen, die dann auch auf Qualität achten. Und auch da gibt es Marketing-Tricks, wie man das ein bisschen steuern kann. Aber jetzt, meine, warum sind diese Inhouse-Bäckereien bei Aldi und Lidl so erfolgreich und verdrängen damit die kleine Bäckerei um die Ecke? Warum gehen die alle pleite? Weil natürlich das Brötchen bei Lidl, bei Aldi oder beim Discounter deutlich günstiger ist in der Massenfertigung. Und das ist ja nur, auch die sagen, er ist ja regional gefertigt. Ja klar, weil das da in den Backofen geschoben wird. Aber das ist ja keine regionale Wertschöpfung. Ist das nicht ein hehres Ziel? Aber am Ende der Kunde, die Kundin sagt, da ist mir scheißegal, es geht um Preis, ich will das günstigste Produkt.
Ja, genau so ist es, hast du völlig recht. Deswegen sage ich, das habe ich ja bei vielen Beispielen schon genannt, das Einzige, was hilft, ist Bildung. Deswegen bin ich Prof.
Ja, wobei selbst bei gebildeten Menschen weiß ich nicht, ob die immer so rational entscheiden oder nicht sagen, ach komm, ey, ist mir doch scheißegal, wie das Schwein gelebt hat. Ich will jetzt hier das günstige Kotelett haben. Und dass dann da die rote Eins draufpangen hat, dass das Schwein in seinem Leben nie Tageslicht gesehen hat, ist mir egal.
Klar.
Oder idealerweise sogar zum lokalen Metzger geht, weil auch der dann mit den lokalen Fleischbauern zusammenarbeitet. Also das Beispiel auch hier bei uns im Dorf, der Metzger, zu dem ich dann regelmäßig gehe, die Bratwurst, die schmeckt einfach um Längen anders als die Bratwurst, selbst wenn eine Bio-Bratwurst ist, die du abgepackt im Supermarkt Kühlschrank da bekommst. Das ist halt so.
Ja. Ja.
Aber das und das Zweite ist natürlich auch noch die Bequemlichkeit, denn ne, du musst zum Bäcker, du musst auf dem Wochenmarkt, weil ganz ehrlich, wo kriegst du heutzutage noch aus den großen Städten Wochenmärkte, also hier bei uns im Dorf gibt es keinen Wochenmarkt, da musst du immer nach Trier. Und auch da weiß ich nicht so genau, also das werden sicherlich die Bauern sein, aber die müssen ja auch gucken, wo sie bleiben. Und der Supermarkt bietet dir alles. Ne? Also der Tante-Emma-Laden ist wahrscheinlich, also ist das nicht auch viel so ein nostalgisches Gefühl, was man da versucht zu transportieren? Und am Ende geht es immer darum, noch größer zu werden und günstiger zu werden. Und die regionale Wertschöpfung, das ist ähnlich, sag mal, wie dem CO2-Fußabdruck. Auch da sagt ihr, klar, Klimaschutz und ich würde gerne Produkte kaufen, die einen geringen CO2-Fußabdruck haben. Aber am Ende des Tages ist es mir scheißegal, weil ich mit meinem dicken SUV die 2 Kilometer zum Supermarkt gefahren bin, statt vielleicht mal das Fahrrad zu nehmen.
Ja, was soll ich sagen? Hast du recht, siehst du ja auch, die Biobranche, die hat gerade nichts zu lachen. Und warum? Die hat jahrelang geboomt, als es den Leuten gut ging, ja, als unsere Wirtschaft gebrummt hat. Da haben die Leute alle nicht auf den Cent geguckt. Und man hat vermeintlich gedacht, jetzt sind die Leute alle ganz lieb mit der Umwelt und mit den Tieren und so. Aber jetzt, wenn das ein bisschen nicht mehr so locker sitzt, das Geld, kauft man lieber doch die billigen Artikel.
Ja. Also, ich meine, das ist vielleicht mal jetzt, das war das Beispiel dann vom Professor Wolfes, das Gleiche, ne? Also auch da am Ende gehen die Leute halt zu Primark. Und selbst das ist ja schon zu teuer, wenn du dir diese Temus und Shines dieser Welt, also diese.
Ja, immer schlimmer. Ja.
Da kannst du dich ja eigentlich nur noch mit Zöllen schützen, weil selbst da gibt's ja dann, auch die haben ja genug Schlupflöcher, um da links rum und rechts rum dran vorbeizugehen. Du kannst ja, da muss ich irgendwann anfangen, Protektionismus zu betreiben. Die Amerikaner versuchen es jetzt ja gerade so ein bisschen, und zwar für alle Branchen. Okay, vor allem für die landesweiten, wie jetzt so die Stahlindustrie oder Aluminium. Ob das hilft und funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber also ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen der Wunsch nach der heilen Welt. Guck dir Kinderbücher an, in denen Bauernhof ist. Da steht immer eine Kuh auf dem Feld, ein Schwein, 2 glückliche Hühner, ein glücklicher Hahn und ein Hund läuft rum. So sieht kein Bauernhof dieser Welt aus. Aber das wird so ein bisschen so ist die heile Welt und so wird es transportiert. Aber so ist ja die Wirklichkeit nicht. Ne? Landwirtschaft ist ein ganz harter Job. Das hast du jetzt ganz am Anfang gebracht, mit diesen sterbenden Landschaften. Wer will denn heutzutage noch Landwirt werden? Das ist ja ein Knochenjob. Und auch da, ne, Thema Unternehmensnachfolge. Wie wirst du denn normal? Es war ja früher klar, der Sohn. Und dann meistens der älteste Sohn erbt den Hof. Und wenn du eine Tochter hast als Landwirt, die wird verheiratet an den Bauern.
Die muss dann den anderen Erben verheiraten.
Genau, in den Nachbarort, damit du genug Gendurchmischung hast und der Stammbaum nicht zum Kreis wird. Und das gehörte sie einfach so. Das war so, dann wurde das dann die Bäuerin. Vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist den Landwirten gegenüber. So war es vielleicht auch nur gefühlt. Aber das ist so, ich weiß nicht, diese heile Welt, ich würde behaupten, die gibt es wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht mehr oder seit 60 Jahren nicht mehr. auch auf der Hesenhof, ich komme ja, ne, Name Tehesen, kommt ja vom Hesenhof, den gibt's auch noch am Niederrhein. Ist halt seit Ewigkeiten in Familienbesitz. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt der jetzige Bauer, ob der jetzt schon, der hat drei Kinder, ob die das übernehmen. Ich glaube, nach meinem Kenntnisstand nicht. Fleischbauer, ne, die haben Schweine und Kühe, als Fleischkühe, keine Milchkühe, machen keine klassische Landwirtschaft, sondern wirklich nur Viehhaltung und verpachten dann halt die Länder für was weiß ich was alles und die Ställe oder die sie dann noch so haben. Aber da, der sagt auch, was, muss irgendwie über die Runden kommen und dann hast du halt dann die billige Konkurrenz aus dem Ausland und die billige Konkurrenz dann beim Discounter, die dann sagen, na gut, das Schwein ist schön, wenn es vom Hesenhof kommt und Rindfleisch ist top von dem. Ne? Also das sind, sag mal, bis zum finalen Gang waren das glückliche Kühe. und da, also frage ich mich immer, weil ich jetzt deine Beschreibung, die du jetzt hattest mit ne, regionaler Wertschöpfung, wie rechnet man das aus mit den Abständen? Ich meine, wir haben es ja auch gemeinsam ja gemacht hier für ein Molkereiunternehmen hier aus der Region zum Thema, ne, wie kann man Klimaneutralität steigern? Am Ende geht es ja immer, und das ist ja dein Duktus, um den Preis. Und die lokale Bäckerei, also haben die denn Perspektive? Also reicht das zu sagen, wir schöpfen was Regionales oder werden die im Wettbewerb in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren alle weg sein?
Wenn ich das wüsste. Also ich glaube, wir sollten uns dafür einsetzen und du weißt, wie ich total marktliberal bin und ganz eigentlich fast immer sage, der Staat sollte sich mal besser nicht einmischen.
Genau.
Aber bei der Grundversorgung mit zum Beispiel Lebensmitteln, da fände ich es bedenklich oder auch mit Arzneimitteln mit bestimmten, da auf regionale Wertschöpfung, auf eigene regionale Wertschöpfung zu verzichten und zu sagen, oh, kommt billiger aus, was weiß ich, aus dem Osten das Gemüse. Also ich glaube, wenn es da nicht hilft mit Begreifen, dann muss man da vielleicht mit Zöllen oder so, mit irgendwelchen staatlichen Mitteln eingreifen. Weil so entstehen ja Abhängigkeiten. Wir sind ja heute schon von vielen Dingen abhängig. Im Pharmabereich sind wir von anderen Ländern abhängig. Wir sind ja immer selber fähig, uns mit Medikamenten, falls es mal um die Wurst ging, zu versorgen. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt stell dir vor, das würde mit Lebensmitteln passieren. Ja, wenn es ja gar keinen mehr gibt, der weiß, wie man überhaupt ein Brot bäckt. Das ist jetzt, hört sich jetzt ganz komisch an. Aber ganz ehrlich, hier gibt's keine, die wissen, wie man ein T-Shirt näht.
Nee, natürlich nicht.
Das gibt's schon nicht mehr. Also das gibt's hobbymäßig, gibt's da schon noch ein paar, die das können. Ja, aber wir könnten uns nicht mehr selber mit Kleidung versorgen.
Aber ja, klar.
Wenn wir uns mit Lebensmitteln versorgen können, das ist noch ein bisschen blöder als mit Kleidung.
Bei Kleidung kann man sagen, ja gut, es ist ja durch die Globalisierung brauchen wir es oder geht das jemals wieder zurück? Auf der anderen Seite, wir haben es jetzt dann mit der Energiekrise gesehen, als dann der Angriffskrieg in der Ukraine dann losging, als dann plötzlich die Gasversorgung zusammengebrochen ist. Also auch das haben wir schon diskutiert. Ne? Ein großer Lieferant, der dann weggebrochen ist.
Ja.
Und wenn jetzt der globale Streit China-USA weitergeht und China sagt, auch den westlichen Staaten wischen wir jetzt mal eins aus. Ich habe die Tage noch gelesen, dass jetzt halt die Lieferung von seltenen Erden, die wir dann für Spezialanwendungen brauchen, die hat China zurückgefahren. Auch zum Beispiel ein umgekehrter Punkt, warum China die Erneuerbaren so massiv ausbaut, ist, dass die Chinesen unabhängig werden wollen von Rohstoffimporten. Die brauchen Unmengen an Kohle, die fördern ja selber ganz viel Kohle. Aber die haben das Problem, ne? Also Erdöl haben die selber auch nicht so viel. Und diese Meerenge in Südostasien, da diese Straße von Malakka ist das, glaube ich, da geht, glaube ich, so viel Schiffsverkehr durch, der China mit Rohstoffen versorgt. Und wenn du die dicht machen würdest im Zuge einer globalen Krise, dann schneidest du China von Öltransporten aus dem Nahen Osten ab. sagen die Chinesen, das verhindern wir. Wir setzen auf Erneuerbare und Elektrifizierung jetzt im Transportsektor. Mhm. So müssten wir dann eigentlich auch denken, zu sagen, okay, ja, weg von fossilen Importen. Wir haben keine fossilen Treibstoffe. Gut, ein bisschen Braunkohle und so weiter, ein bisschen Gas haben wir auch. Da müssen wir eigentlich von weg, damit wir unabhängig werden und uns selber im Zweifelsfall versorgen können mit elektrischer Energie. Wir müssen jetzt nicht so Prepper werden, ne, dass wir jetzt alle so einen Atombunker in den Garten bauen und sagen, wir können hier mal 2 Wochen oder 4 Wochen lang da im Bunker leben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Aber als Staat, ob das jetzt dann Deutschland alleine machen muss oder dann eher der europäische Gedanke vielleicht sogar sinnvoll ist, aber das müsste ja passieren. Wir sehen jetzt ja die Verwerfung mit der Zollpolitik der USA. Aber ich weiß gar nicht, ne, dieses Romantisierende der Bäckerei um die Ecke. Und meine Großtante hat früher, also ich weiß nicht, wie ich war, als Grundschulkind war ich bei der, mal in der Bäckerei. Das war eine ganz kleine Bäckerei, die alles regional gemacht hat. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Ne? Denn da waren wir mit der Klasse, haben uns das angeguckt. Die war ihr ganzes Leben lang, war die halt Fachverkäuferin für in der Bäckerei. Eine ganz kleine Bäckerei bei uns in der Stadt. Die ist halt jemand pleite gegangen, logischerweise. Ja. Und dann ist auch schon Jahrzehnte logischerweise her. Ich weiß nicht, ob da so ein Stück weit halt dieses Romantisierende dahinter steckt und man dann sagt, ne, weil du ja sagst, ne, der freie Markt, also wo ist dann die Grenze des freien Marktes und was ist dann vielleicht markterhaltend oder wie müssen wir in den Markt eingreifen und wie entscheide ich das als Politiker oder Politikerin? Ne? Das ist auch gar nicht so einfach da zu unterscheiden zwischen, was ist wirklich wertschöpfend fürs Land und schafft damit auch Steuereinnahmen.
Genau.
Und was ist vermeintliche Wertschöpfung und ist mehr Lobbypolitik.
Genau. Also das sind total komplexe Fragen. Und deswegen finde ich es ja auch ganz spannend, mich damit zu beschäftigen, weil es ein Thema ist, was völlig unterrepräsentiert ist. Und weil es halt einfach noch gar keine verlässlichen Konzepte gibt, wie man das alles beurteilen und messen kann. Obwohl es so ein relevantes Thema ist, merkst du ja in der Diskussion, sind wir total am Anfang einer Reise.
Ja, das stimmt. Also, kann ja jeder jetzt zu Hause mal überlegen oder unterwegs, wo man das immer gerade hört, wie regional man bewusst oder vielleicht unbewusst einkauft. Vielleicht auch mal im Supermarkt drauf achten oder vielleicht dann doch bei der Bäckerei. Auch die sind ja in den Supermärkten vertreten, dass man statt dem billigen Brötchen vielleicht das etwas teurer, denn ne, das Brötchen bei der in der Fachbäckerei wird etwas teurer sein, aber ist dann vielleicht auch mit mehr Liebe gemacht. Ne, muss man ja auch dafür auch nicht vergessen. Aber das kann ja jeder mal drüber nachdenken, inwiefern er selber etwas dazu beiträgt, dass es dann seiner Stadt, seiner Gemeinde gut geht, weil ne, Wertschöpfung heißt ja dann automatisch auch mehr Gewerbesteuereinnahmen und Erhalt von Schule, Kindergarten, Spielplatz.
Richtig.
Das ist dann der Weg. Ich bin mal gespannt, ob da ein paar Reaktionen kommen. Schwieriges Thema. Aber ich sehe da viele Parallelen zu dem, was wir so machen mit der Klimaneutralitätsuntersuchung bei Unternehmen. Das geht in ähnliche Diskussionsrichtungen. Das passt ganz gut. Gut, dann Christian, besten Dank, dass du da mal einen Einblick gegeben hast.
Sehr gern, wie immer.
Ja, dann bleiben wir dabei dran. Bis dahin.
Jawohl.
Ciao, Christian.
Jo, bis bald. Tschüssi.
Nächste Woche möchte ich das Thema Photovoltaik nochmal aufgreifen und zwar ganz konkret auf ein paar Kommentare eingehen, die zur letzten Folge Sorgenkind Solarenergie eingegangen sind. Da gab es nämlich den Hinweis, ja, es gibt ja noch viel mehr Probleme, vermeintliche Probleme mit der Solarenergie, dass die Photovoltaikanlagen sehr viel Platz einnehmen und dass sie die Umgebung stärker aufheizen. Also so ein paar Mythen, die sich sehr hartnäckig halten. Und ich möchte mal so auf ein paar Mythen eingehen, die mal einordnen und erläutern, dass an vielen Vorwürfen überhaupt nichts dran ist, die sich irgendwie gebildet haben, um die Solarenergie zu diskreditieren. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge etwas genauer ansehen. Und in 2 Wochen geht es dann wie immer weiter mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.